Liebe Studentinnen und Studenten, mein Name ist Tobias Nipko und ich begrüße Sie zur Vorlesung Einführung in die theoretische Informatik. Leider kann die Vorlesung zurzeit nur virtuell stattfinden. Ich hoffe aber, dass ich Sie im Laufe des Semesters auch persönlich im Hörsaal begrüßen können werde. Zuerst einmal ein Überblick. Was ist also der Inhalt und wie gliedert sich die Vorlesung? Wir beginnen mit endlichen Automaten und regulären Ausdrücken. Das sind Mechanismen, Methoden, Formalismen, um Texte zu analysieren, die lexikalische Analyse von Programmiersprachen zu spezifizieren, die Spezifikation und Analyse von Kommunikationsprotokollen. Es sind sehr allgemeine Mechanismen und reguläre Ausdrücke kennen Sie höchstwahrscheinlich bereits. Endliche Automaten wahrscheinlich auch. Die regulären Ausdrücke sind weit verbreitet im Betriebssystem Unix. Und insgesamt sind sowohl reguläre Ausdrücke als auch endliche Automaten so etwas wie Schweizer Armeemesser. Das heißt, sie sind extrem vielseitig einsetzbar in der Informatik. Und man muss sie einfach kennen. Zweites Thema. Beide Themen sind Teil der ersten Vorlesungshälfte. Zweites Thema sind kontextfreie Grammatiken. Auch hier geht es wieder um Textanalyse. Und allerdings sind die kontextfreien Grammatiken mächtiger als die endliche Automaten und die regulären Ausdrücke. Sie sind auch wieder ganz wichtig für die syntaktische Analyse für Programmiersprachen, für das Parsing, für den Compilerbau, aber sind eben Mechanismen, mit denen man Sprachen, eine größere Menge von Sprachen beschreiben kann. Das ist beides zusammen der erste Teil der Vorlesung und läuft unter dem Thema formale Sprachen. Zweiter Teil der Vorlesung ist die Theorie der Berechenbarkeit. Da geht es um Dinge, die Sie wahrscheinlich noch nicht so gut kennen, und zwar über die Grenzen, was man mit dem Rechner überhaupt prinzipiell machen kann. Erstmal eben ohne Einschränkung der Ressourcen, was kann man mit Rechnern machen? Und dann wird sich eben herausstellen, dass einige sehr spannende Probleme überhaupt mit einem Rechner nicht algorithmisch lösbar sind. Und es ist de facto so, dass eigentlich fast alle Probleme unlösbar sind und nur ein in Anführungszeichen kleiner Teil lösbar ist. Nur ist es so, dass der Informatiker sich meistens mit den lösbaren Problemen beschäftigt und es ihm daher gar nicht so klar ist, dass es auch sehr viele unlösbare Probleme in der Informatik gibt. Und der zweite Teil der zweiten Hälfte wird der Komplexitätstheorie gewidmet sein. Und da geht es nicht nur darum, was man prinzipiell mit dem Rechner machen und nicht machen kann, sondern was man eben mit beschränkten Ressourcen machen kann. Dass eben, wie komplex sind gewisse Probleme, kann man die überhaupt in gewisser Art mit gewissen Ressourcen lösen. Natürlich ist es eine sehr mathematische Vorlesung, es wird also immer darum gehen, nicht einfach irgendwelche Mechanismen, irgendwelche Formalismen kennenzulernen, sondern wirklich genau diese mathematisch zu beschreiben und zu analysieren. Und all die Dinge, die Sie hier kennenlernen, sind wirklich Universalwerkzeuge der Informatik, die überall wieder auftauchen der Informatik. Neben diesen sehr konkreten Zielen gibt es eine Reihe von abstrakten Zielen, die wichtig sind. Das erste ist eben Abstraktion von irrelevanten Details. Und da sind die Formalismen, die wir kennenlernen, wirklich wunderbare Beispiele. Zum Beispiel, wenn wir später die Turing-Maschinen kennenlernen, das ist ein Maschinenmodell, was genauso mächtig ist wie der x86 Assembler, aber erheblich simpler. Der x86 Assembler ist ja ein wirklich barockes Ding, wohingegen die Turing-Maschine extrem einfach ist. Also es geht darum, wirklich hinter den barocken, in tagtäglichen Geschäft der Informatik existierenden Dingen, die abstrakten Mechanismen zu sehen. Und Abstraktion ist für den Informatiker deswegen so wichtig, weil man eben meistens in den Details ertrinkt und die Probleme nicht mehr versteht, wenn man zu sehr auf die Details schielt. Und hier in der Vorlesung werden wir eben eine Reihe von Methoden, von Formalismen kennenlernen, die wirklich auf Abstraktion ausgerichtet sind, die wirklich nur die wichtigsten Essenzen beinhalten und nicht irgendwelches schmückendes Beiwerk. Zweites ist eben Formalisierung, hatte ich schon angesprochen, dass es sehr wichtig ist, dass man nicht nur ein warmes Gefühl hat, wie irgendwas funktioniert, sondern dass man es wirklich präzise mathematisch definieren kann mit mathematischen Begriffen wie Mengen, Funktionen und Relationen. Alles Dinge, die Sie aus den diskreten Strukturen schon kennen. Aber hier werden jetzt wirklich ganz konkret angewandt auf Problemstellungen des täglichen Informatiklebens. Also eben zum Beispiel lexikalische Analyse, Syntaxanalyse. Dritte Sache, Simulation eines Formalismus durch einen anderen. Ganz wichtiges Thema in der Informatik, wo man oft von irgendwelchen abstrakten Spezifikationen sich langsam auf die konkreten Ebenen runterhangelt, aber eben das Entscheidende ist, dass man das langsam tut und jeweils zeigt, dass die Ebene drunter die Ebene drüber simuliert. Was sehen wir hier? Hier sehen wir zum Beispiel die Simulation von nicht-deterministischen durch deterministische Maschinen. Das wird hier immer wieder passieren in der Vorlesung und wir lernen daraus, dass eben manche Mechanismen, nämlich der Nicht-Determinismus, oft, nicht immer, gar nicht notwendig sind, allerdings, dass sie die Problembeschreibung unter Umständen vereinfachen können, weil man Probleme damit präziser, kompakter beschreiben kann. Also auch das ist wieder eine Abwägung. Manchmal sind komplexere Formalismen durchaus hilfreich, weil man Dinge kompakter beschreiben kann, die man mit einfachen Formalismen viel aufwendiger beschreiben muss. Drittes, Äquivalenz von Formalismen. Das ist nichts anderes im Prinzip als Simulation in beide Richtungen, dass man eben von den einen Formalismus in den anderen übersetzen kann und auch zurück. Und hier ist das kanonische Beispiel dieser Vorlesung sind die endlichen Automaten und die regulären Ausdrücke, die sehr verschieden aussehen auf den ersten Blick, aber verblüffenderweise eben tatsächlich das Gleiche leisten. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Beitrag von abstrakten Betrachtungsweisen, dass man lernt, dass zwei Dinge, die verschieden aussehen, im Endeffekt das Gleiche sein können und dass man zwischen denen hin und her übersetzen kann und immer für jede Anwendung die Methode auswählt, den Formalismus auswählt, der gerade am passendsten ist. Und als letztes ein Begriff, ganz wichtig, Problemreduktion, dass man eben ja was ganz Spannendes zeigen kann, dass man später in der Komplexitätstheorie, dass man viele Probleme auf ein einziges Problem abbilden kann. Und da sind eben konkret Probleme auf Formeln und Probleme auf Automaten gemeint und dass man viele Probleme ganz allgemeiner Natur auf sehr spezielle Formelprobleme reduzieren kann. Und das ist ein sehr grundlegender Mechanismus, dass man oft irgendwelche universellen Problemklassen hat, die mit deren Hilfe sich alles andere lösen lässt. Kurzer Abriss der Geschichte, damit Sie einfach nur wissen, wo die Dinge herkommen. Das beginnt eigentlich 1936 mit der Berechenbarkeitstheorie, wo sowohl Alonzo Church als auch Alan Turing grundlegende Beiträge geliefert haben, fast gleichzeitig. Dann der nächste bahnbrechende Schritt in dem Thema dieser Vorlesung sind die Automaten und regulären Ausdrücke. Zumindest die regulären Ausdrücke wurden von Stephen Kleene erfunden und der war auch der Erste, der gesehen hat, dass die äquivalent zu den Automaten sind. Jetzt sind wir schon in den 50er Jahren und fast zeitgleich wurden die Grammatiken, wo wir eben gerade die kontextfreien Grammatiken erwähnt haben, von Noam Chomsky erfunden. Und dann wieder etwas später, jetzt sind wir schon Anfang der 70er Jahre, hat Stephen Cook erste sehr wichtige Beiträge zur Komplexitätstheorie geliefert. Also das sehen Sie, das ist so ungefähr der Zeitrahmen, in dem all diese Dinge aufkamen und sich dann immer weiterentwickelt haben. Was brauchen wir an Vorkenntnissen? Minimalst, Sie sollten Einführung in die Informatik 1 gehört haben und ganz unabdingbar diskrete Strukturen. Das ist es aber eigentlich auch schon. Weiterführende Vorlesung, sehr viel im Bereich der theoretischen Informatik, eigentlich alles, baut auf dieser Vorlesung hier auf. Es gibt weiterführende Vorlesungen in Automaten und formalen Sprachen, es gibt eine Komplexitätsvorlesung, eine Logikvorlesung, eine Model-Checking-Vorlesung. All diese Dinge benutzen Begriffe aus dieser Vorlesung. Und ohne die werden Sie also auch im weiteren Studium in der Theorie entscheidende, werden Sie in der Theorie nicht weiterkommen. Hier die Literatur, das sind alles sehr empfehlenswerte Bücher. Ich will die jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, aber die Bibliothek hat viele Kopien von vielen von denen und ich kann es nur empfehlen, dass Sie da sich entsprechend, ja vielleicht sogar auch, manche sind auch online zugänglich und diese Literatur auch mitverwenden bei dem, ja, bei Ihrem Studium. Gut, jetzt sind wir zum Teil 1 gekommen, den formalen Sprachen, was also etwa der ersten Hälfte des Semesters entspricht. Und erstmal so ein bisschen zum historischen Hintergrund. Die Geburt der formalen Grammatiken geht eben auf Noam Chomsky zurück. Das ist dieses sehr berühmte Papier, was er veröffentlicht hat 1956, wo er Grammatiken als Formalismus, formale Grammatiken einführt. Und wer ist Noam Chomsky? War bis 2017 Professor für Linguistik am MIT und ist ein extrem bedeutender Sprachwissenschaftler und je nachdem, wie man es zählt, einer der meistzitierten wissenschaftlichen Autoren der Welt. Und nicht nur ist er eben bedeutender Linguist, sondern auch einer der bedeutendsten Intellektuellen von Nordamerika und ist ein extrem scharfer Kritiker der US-amerikanischen Außenpolitik. Ich kann ihm nur empfehlen, etwas mehr über Chomsky nachzulesen. Ein faszinierender Mensch. Was hat er eingeführt? Er hat eben die Idee von Grammatik spezifiziert durch Regeln eingeführt. Hier ist ein Beispiel von 3 Regeln. Was ist ein Satz? Ein Satz könnte sein eine Nominalphrase, gefolgt von einer Verbalphrase. Was ist eine Verbalphrase? Das ist ein Verb, gefolgt von einer Nominalphrase. Und eine Nominalphrase ist ein Artikel, gefolgt von einem Nomen. Sie brauchen jetzt nicht zu verstehen, was das im Einzelnen bedeutet, aber es ist einfach nur der Formalismus, dass man irgendwelche Begriffe erklärt, als ja möglich ersetzbar durch eine Aufeinanderfolge anderer Begriffe. Also ein Satz kann ersetzt werden durch eine Nominalphrase gefolgt von einer Verbalphrase. Wenn Ihnen das jetzt alles ein bisschen zu abstrakt linguistisch vorkommt, hier haben wir ein etwas konkreteres Beispiel aus dem Bereich der mathematischen Ausdrücke, der algebraischen Ausdrücke. Was sind hier die Grammatikregeln? Wie können Expressions, also Ausdrücke geformt werden? Ein Ausdruck kann sein ein Identifier, also ein einzelner Bezeichner, oder als zweite Regel, ein Ausdruck kann auch sein ein Ausdruck gefolgt von einem Plus, gefolgt von einem weiteren Ausdruck, oder ein Ausdruck kann sein ein Ausdruck gefolgt von einem Multiplikationszeichen, gefolgt wieder von einem Ausdruck. Und was kann ein Identifier sein? Jetzt habe ich es mir hier leicht gemacht in dem Beispiel. Ein Identifier, der einzige Identifier, den ich hier kenne in dieser Grammatik, ist der Identifier A. Das sind also im Prinzip nur ein Fragment von Regeln, wie man arithmetische Ausdrücke aufbauen kann. Und was nennt man dann das Wortproblem? Das Wortproblem ist das entscheidende Problem hier, nämlich gegeben eine Zeichenkette, das Wort, und die Frage ist, kann die von den Regeln der Grammatik erzeugt werden? Das heißt, ist diese Zeichenkette, dieses Wort, eine legale Zeichenkette bezüglich der Grammatik? Und hier ist ein Beispiel, wenn wir jetzt wieder zu den Expressions von der vorherigen Folie zurückgehen, dann kann eben die Expression A plus A davon erzeugt werden, von diesen Regeln, und ist damit legal bezüglich den Regeln, wohingegen die Zeichenkette AA ist nicht legal. Sie können, wenn wir nochmal zurückgehen, Sie können eben mit den vier Regeln nicht die Zeichenkette AA erzeugen. Sie können aber die Zeichenkette A plus A erzeugen, wenn Sie mit dem Expression starten, daraus dann Expression plus Expression machen und aus jedem der beiden Einzel-Expression machen Sie einen Identifier, aus dem Identifier machen Sie ein A. Nicht so schlimm, wenn Sie es noch nicht verstanden haben, machen wir alles nochmal im Detail später. Was sind dann Recognizer? Recognizer sind nichts anderes als Programme, die das Wortproblem lösen für eine gegebene Grammatik. Und Recognizer sind ganz wichtige Komponenten von jedem Compiler, denn Recognizer sind sowohl auf der lexikalischen Ebene als auch auf der, was man kontextfreien Ebene nennt, Teile von jedem Compiler, die eben analysieren, ob ein gegebenes Programm wirklich syntaktisch korrekt ist, ob es eben den Grammatikregeln, den Regeln der Programmiersprachengrammatik tatsächlich genügt. Und die Programmiersprachengrammatiken werden eben üblicherweise mit solchen Grammatiken, wie wir es auf der vorherigen Folie gesehen haben, spezifiziert. Und die Hauptfragen sind dann eben in der Vorlesung, für welche Arten von Grammatiken kann ich effiziente Recognizer, also solche Erkennungsprogramme, die Ja oder Nein sagen, dann tatsächlich automatisch aus der Grammatik ableiten. Und gegeben eine Grammatik, wie kann ich das tatsächlich konstruieren, diesen Recognizer? Also, und das ist im Prinzip, sind das Dinge oder Grundlagen für den Compilerbau. Also, wenn Sie von Lex und Yak gehört haben, das sind genau Dinge, die sich auf die Grundlagen dieser Vorlesung abstützen. Gut, das war jetzt alles so ein bisschen nebulös und auf die Thematik hinzuführen. Jetzt werden wir etwas präziser. Grundbegriffe jetzt wirklich formal präzise eingeführt. Und die Grundlage von ziemlich allem, was wir hier machen werden, ist der Begriff eines Alphabets, was wir meistens mit Sigma bezeichnen, und das ist nichts anderes als eine endliche Menge. Das ist also nur ein hochtrabender Begriff, des Alphabet, um eben zu sagen, ah ja, wir wollen diese endliche Menge dazu benutzen, um Worte zu formen. Und hier sind typische Alphabete, das Alphabet 01 zum Beispiel für alle Binärwörter. ASCII ist ein sehr häufig benutztes Alphabet, Unicode ist ein anderes mögliches Alphabet. Also Ihre Fantasie ist keine Grenzen gesetzt. Wir werden typischerweise nicht sehr kreativ sein und unsere Alphabete werden meistens so aussehen, dass es da so drei Grundbuchstaben gibt, A, B, C oder vielleicht auch noch ein D und ein E oder vielleicht auch sogar nur 0 und 1. Es wird also sehr abstrakt hier sein. Was ist jetzt ein Wort? Das ist nichts anderes als ein String, eine Zeichenkette über einem Alphabet. Das ist eben gerade eine endliche Folge von Zeichen dieses Alphabets. Also zum Beispiel, wenn man das Alphabet 01 hat, hier dieses Alphabet, dann ist die Zeichenkette 001 ist eben ein Wort, ein String über diesem Alphabet. Wenn ich Betragsstriche um ein Wort mache, dann ist es die Länge des Wortes. Und wenn Sie ein W sehen, dann werden Sie meistens auch damit rechnen können, dass das W ein Wort bezeichnet, also eine Zeichenfolge. Jetzt gibt es ein ganz spezielles Wort, das leere Wort, das einzige Wort der Länge 0, und das bezeichnen wir mit einem Epsilon, die Empty. Und wenn Sie zwei Wörter U und V haben, auch U und V sind typischerweise Wörter in dieser Vorlesung, und die einfach nebeneinander schreiben, U, V, dann ist das eben gerade die Konkatenation, also die eine Zeichenkette gefolgt von der anderen Zeichenkette. Und dann schreiben wir keinen Operator dazwischen, sondern wir schreiben die einfach nur nebeneinander. Und man kann jetzt auch Zeichenketten n-mal neben sich selbst schreiben, n-mal mit sich selbst konkatenieren. Und wenn ich eben ein Wort W habe und W hoch n schreibe, dann meine ich eben die n-fache Abfolge von Ws. Und das kann ich ganz formal rekursiv definieren, indem ich eben sage, W hoch 0, also die nullmalige Repetition von W ist einfach das leere Wort. Und was ist die N plus einmalige Repetition? Das ist eben das Wort W gefolgt von W hoch N. So haben Sie es rekursiv eindeutig definiert, was W hoch N ist für jede natürliche Zahl N. Und hier ein Beispiel. Wenn Sie das Wort AB haben und das hoch 3 nehmen, dann haben Sie eben einfach drei Kopien von AB nebeneinander geschrieben. Und Sigma Stern bezeichnet die Menge aller Wörter über Sigma. Kurze Frage, überlegen Sie, für welches Sigma ist Sigma Stern eine endliche Menge? Und für welches Sigma, wie groß muss Sigma sein, damit Sigma Stern unendlich ist? Nun, es ist klar, wenn Sigma Stern mindestens ein Wort enthält, was nicht leer ist, dann können Sie damit beliebig lange Wörter bauen, indem Sie einfach dieses Wort, was nicht leer ist, beliebig oft neben sich stellen. Das heißt, wenn Sigma 1 mindestens ein nicht leeres Wort enthält, wenn Sigma mindestens ein nicht leeres Wort enthält, dann ist auch Sigma Stern unendlich. Was ist mit der Alternative? Wann ist Sigma Stern endlich? Sigma Stern endlich? Genau dann, wenn? Ja, zwei Möglichkeiten. Erstens, wenn Sigma selbst leer ist. Oder, das ist die zweite Möglichkeit, Sigma könnte nur das leere Wort enthalten. Wenn Sigma nur das leere Wort enthält, dann ist es klar, Sigma Stern ist dann natürlich in dem Fall, enthält auch nur das leere Wort. Sie kriegen ja aus dem leeren Wort nichts anderes wiederum als das leere Wort. Hier ist es etwas verblüffender, oder vielleicht verblüffender, dass auch in diesem Fall, wenn Sigma leer ist, dass dann Sigma Stern auch wieder die Menge mit dem leeren Wort ist. Also die Sprache, die nur genau ein Wort enthält, das leere Wort. Sie hätten vielleicht erwartet, dass das dann wieder die leere Sprache ist, aber dem ist nicht so. Und das werden wir später auch präzise beweisen können oder aus einer Definition folgern können. Und jetzt zuletzt, jede Teilmenge von einer Menge von Wörtern nennen wir eine Sprache oder formale Sprache. Das heißt, eine formale Sprache ist nichts anderes als eine Menge von Zeichenketten von Wörtern. Beispiele von formalen Sprachen. Die Menge aller Wörter im Duden, 24. Auflage, bilden eine formale Sprache. Wieso? Das ist eindeutig präzise definiert. Der Duden 24. Auflage hat eine fixe Menge von Wörtern. Die brauchen Sie alle nur in eine Menge zu übernehmen. Das wird sogar eine endliche Menge sein. Und das ist eine wohldefinierte Menge der Wörter, ist also eine formale Sprache. Die Menge der deutschen Sätze ist keine formale Sprache. Deutsch ist kein formales Objekt. Es gibt niemand in Deutschland, der präzise definieren kann, was Deutsch ist. Deutsch ist ein sich entwickelndes Konstrukt. Vor 50 Jahren gab es gewisse Wörter noch gar nicht, die es in deutscher Sprache inzwischen gibt. Gewisse grammatikalische Konstruktionen waren nicht erlaubt. Das heißt, es ist nichts, was Sie fixieren können. Sie können natürlich behaupten, ich schreibe jetzt eine Definition von dem auf, was Deutsch ist, aber das ist Ihre Privatdefinition. Die Menge der deutschen Sätze ist nicht formal gefasst irgendwo. Jetzt ein paar konkretere Beispiele. Eine Sprache L1. Die habe ich zuerst mal definiert, einfach indem ich eine Reihe von Beispielen hingeschrieben habe mit Punkt, 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 die irgendwie zeigen sollen, die Beispiele, wie wohl die ganze Menge aussieht. Also die enthält das leere Wort A, B, ABAB, ABABAB. Naja, und was das eben bedeuten soll, ist, dass ich wohl meine, die Menge aller endlichen Zeichenketten der Form AB hoch N, wobei N eben eine natürliche Zahl ist. Und unser Grundalphabet in dem Fall ist gerade das Grundalphabet mit den beiden Buchstaben A und B. Das hier, was ich hier unterstrichen habe, ist natürlich keine präzise Definition, sondern das ist nur eine suggestive Notation, was das wohl sein sollte. Das hier ist eine Art, das präzise hinzuschreiben. Zweite Sprache sieht ähnlich aus, ist auch wieder über dem gleichen Alphabet von A's und B's definiert. Die ersten beiden Elemente Sigma und AB sind gleich. Beachte natürlich, dass Mengen kein erstes und zweites Element haben. Das ist nur, weil ich sie so hingeschrieben habe. Aber dann wird's anders. Dann haben wir AABB, AAABBB. Das heißt, die Menge ist die Menge aller A's, aller Wörter der Form A hoch N, B hoch N. Also erst NAs und dann NBs. Und das sind zwei verschiedene Sprachen hier. Also, dass man sowas nicht hier verwechselt. Eine dritte Sprache, was ist das hier wohl? Das ist jetzt erstmal, wenn man kurz hinguckt, nicht so ganz klar, was das sein soll. Wenn man aber auflöst, die Codierung, das sind ja 0-1 Strings, man kann es also umkodieren in Dezimalzahlen, dann sieht man es etwas schneller. Das ist die Dezimalzahl 4, das ist die Dezimalzahl 9, das ist die Dezimalzahl 16. Das heißt, das soll andeuten, dass ich hier die Liste, die Menge aller Quadratzahlen, aller binär kodierten Quadratzahlen meine. Das heißt, es ist die Menge aller W über der Menge 0,1 Stern, wobei W die binäre Kodierung einer Quadratzahl ist. Es ist weniger klar, wie man das jetzt kompakter hinschreiben könnte. Hier oben haben wir solche Notationen gehabt wie AB hoch N oder AB hoch N. Das ging. Hier müssen wir sowas, was an mathematischen Hilfsbegriff wie Quadratzahl dazu hinzuziehen. Ob wir das zum Beispiel in einem regulären Ausdruck beschreiben können, ist unklar. Das ist auch eine formale Sprache, das ist die leere formale Sprache, das ist sozusagen die einfachste formale Sprache. Das ist ebenfalls eine formale Sprache, die enthält einfach nur das leere Wort. Und zur Sicherheit, weil sowas immer wieder für Konfusionen sorgt, das leere Wort ist keine Sprache, weil eine Sprache immer eine Menge ist. Das leere Wort ist aber keine Menge, das ist einfach nur ein einzelnes Element. Gut, ich hoffe, das hat Ihnen so ein bisschen anhand von ein paar simplen Beispielen den Begriff der formalen Sprache näher gebracht. Was kann man jetzt mit solchen formalen Sprachen, ich werde formal jetzt meistens weglassen, machen? Man hat Operationen, wie man die miteinander kombinieren kann, solche Sprachen. Und seien also A und B Sprachen über demselben Alphabet Sigma, dann haben wir als erste Operation die Konkatenation. Wenn ich also einfach die beiden Sprachen A, B nebeneinander schreibe, was meine ich damit? Ich meine damit die Menge aller Wörter U, V, wobei U aus der einen Menge A ist und V aus der zweiten Menge B. Beispiel, wenn wir zwei Mengen haben, die Menge der Wörter A, B und B und die Menge der Wörter A und B, B, was kriege ich dann, wenn ich die in allen möglichen Kombinationen miteinander verknüpfe, also jeweils ein Wort aus dem ersten und ein Wort aus der zweiten Menge nehme und die ineinander schreibe, dann kriege ich als erstes mal hier, und nicht als erstes, also in der Reihenfolge, wie ich es aufgeschrieben habe, als erstes kommt ABA. Wie kommt das da rein? Das kommt rein durch das AB aus der ersten Menge und das A aus der zweiten Menge. ABBB, wie kommt das da rein? Auch wieder AB aus der ersten Menge und BB aus der zweiten Menge. Jetzt haben wir das AB erschöpft aus der ersten Menge, also nehmen wir jetzt das B aus der ersten Menge und kombinieren das mit allen aus der zweiten Menge, also BA wäre das nächste und als letztes dann B gefolgt von BB. Das wäre also die vollständige Aufzählung der Produktmenge, wie man das auch nennt, von A und B, aber nicht das kartesische Produkt, Produkt, das werden wir sehen gleich. Hier haben wir es nochmal. Das ist eben was anderes als das kartesische Produkt. Wenn ich das hier schreibe, dann meine ich eine Menge von Paaren. Dann habe ich eben die Paare ABA, ABBBB, BA und BBB. Das ist, sieht ähnlich aus, aber es ist eben was sehr anderes. Das ist eine Teilmenge von Sigma Stern Kreuz Sigma Stern, wohingegen das hier eine Teilmenge von Sigma Stern ist. Also, es sind schon zwei verschiedene Dinge. Sie können natürlich von dem einen zum anderen kommen. Also Sie können von diesem zweiten hier zu dem ersten kommen, indem Sie jeweils die Paare zusammen kollabieren. Dann haben Sie eben aus dem Paar ABA können Sie das Wort machen, aus dem ABBB bekommen Sie das Wort, hier können Sie das Wort draus machen und hier das. Aber nur in die eine Richtung. Sie können natürlich nicht das wieder umkehren, eindeutig, das wird nicht machbar sein. Dann kann man, wenn man diese Sprachen miteinander konkateniert, das kann man auch n-fach machen, also wenn ich schreibe a, b hoch n, dann ist es die Menge aller Wörter, die ich bekommen kann, indem ich einzelne Wörter aus a, n mal miteinander kombiniere. Das heißt, wenn ich eben n Wörter W1 bis Wn aus A irgendwie zufällig wähle und die dann hintereinander schreibe. Alle Möglichkeiten, wie ich also n Wörter aus A hintereinander schreiben kann, das ist A hoch n. Und Sie können das eben auch in der Konkatenationsschreibweise machen, indem Sie einfach das A n mal nebeneinander setzen. Das ist wieder genau das Gleiche. Beispiel: Wenn ich die Menge AB und BA habe, diese Sprache, und die eben hoch 2 mache, dann ist das ja gerade dasselbe wie die Sprache AB, BA, konkateniert mit AB, BA. Und wenn Sie eben alle 4 Kombinationen ausrechnen, dann kriegen Sie gerade diese 4 Wörter raus. Und Sie können das auch rekursiv definieren. A hoch 0, und jetzt ist das ist gerade der springende Punkt, A hoch 0 ist definiert als die Sprache, die nur das leere Wort enthält. Wie kann man das rechtfertigen? Nun, wenn ich sage, A hoch n ist einfach jede mögliche n-malige Konkatenation von Wörtern aus A, dann ist natürlich die nullmalige Konkatenation ist einfach nur das leere Wort. Und deswegen kommt bei A hoch 0 eben nur das leere Wort raus. Egal, was A ist, also auch insbesondere selbst, wenn A das leere leer ist, also daraus folgt, aus dieser Definition folgt eben auch, dass die leere Sprache hoch 0 selbst wieder eine nicht leere Sprache ist, die eben nur das leere Wort enthält. Und eine Sprache hoch n plus 1 ist eben gerade die Sprache konkateniert mit der Sprache hoch n. Und jetzt können wir auch unser A-Stern, was wir vorhin schon mal so ein bisschen informell eingeführt haben, können wir jetzt ganz formal beschreiben. A-Stern ist eben die Menge aller Konkatenationen von n Wörtern, wobei das n aber nicht fix ist. Die Wörter W1 bis Wn, die müssen alle aus A sein, aber das n ist eben beliebig für irgendein n größer 0. Das heißt, eine beliebig lange Konkatenation von Wörtern aus A. Und das kann man auch so schreiben, etwas kompakter, das ist eben die Vereinigung aller A hoch n, wobei n irgendeine natürliche Zahl ist. Und hier ein Beispiel, wenn Sie die Menge, die nur das Wort 01 enthält haben und die hoch Stern nehmen, dann kriegen Sie eben alle beliebig langen Konkatenationen von dem Wort 01. Das ist hier, wenn Sie das 0 mal konkatenieren, kriegen Sie gerade das leere Wort einmal, zweimal mit sich selbst konkateniert, dreimal mit sich selbst konkateniert. Und Das ist eben was anderes, als wenn Sie einfach das Alphabet 01 nehmen und das Hochstern machen. Was ist hier zum Beispiel nicht, was ist zum Beispiel hier drin, aber hier nicht drin? Zum Beispiel das Wort 00. Das Wort 00 ist hier in 0 in der Sprache auf der rechten Seite drin, aber es ist nicht in dieser Sprache drin. In 01 Hochstern. Und dann gibt es noch die abkürzende Bezeichnung A+. Das ist nichts anderes als A gefolgt von A Stern. Das ist also die Menge aller nicht leeren Konkatenationen von Wörtern in A. Kurze Frage, wie sieht es aus? Wann ist A+ die Menge, die nur Epsilon enthält? Kann es sein, wenn A leer ist? Nein, das ist nicht der Fall, denn Sie müssen ja alle, wenn A leer ist und dann kriegen Sie hier diese Konkatenation von der leeren Sprache mit irgendwas und die Konkatenation von der leeren Sprache mit irgendwas wird immer leer sein. Das werden wir gleich auf der nächsten Folie sehen. Das heißt, das funktioniert nicht. Das Einzige, wann A plus dies, das ist, ist genau dann, wenn A gleich der Menge ist, wenn A also selbst schon nur das leere Wort enthält. Das war nur so ein Test, ob die Begriffe richtig verstanden werden. Und umformulieren können Sie eben sagen, A plus ist die Menge aller nicht leeren Wörter über Sigma. Und wenn Sigma leer wäre, dann gibt es eben keine nicht leeren Wörter über diesem Alphabet. Und hier nochmal das, was ich vor oben auch schon erklärt habe, dass es eben Epsilon in allen A-Sterns drin ist und auch die leere Menge Stern selbst wieder eine nicht leere Menge ist. Jetzt einige Rechenregeln. Das ist absolut nicht vollständig, aber nur um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben. Wir werden dann auf den Übungsblättern noch viel mehr über diese Rechenregeln kennenlernen. Hier sind die ersten beiden. Wenn Sie die leere Sprache mit irgendeiner Sprache konkatenieren, kriegen Sie die leere Sprache raus, weil Sie ein Element aus der ersten Sprache nehmen müssten und eins aus der zweiten und das konkatenieren, aber die erste enthält gar kein Element. Das heißt, das geht gar nicht. Wenn Sie die Sprache, die nur Epsilon enthält, mit irgendeiner Sprache konkatenieren, dann kriegen Sie gerade die Sprache selbst raus, indem Sie nämlich eben dieses leere Wort mit allen Wörtern in A konkatenieren und dann kommt gerade wieder A raus. Also das ist ziemlich offensichtlich. Hier zwei ähnlich offensichtliche Lemmas, aber die werden wir uns nochmal etwas genauer angucken. Also das sagt eben, dass die Konkatenation mit der Vereinigung über die Vereinigung distributiert. Das heißt, A konkateniert mit B vereinigt C ist dasselbe wie A konkateniert mit B vereinigt A konkateniert mit C und das funktioniert auf beiden Seiten. Und jetzt wollen wir das aber auch mal beweisen und fangen mit der linken Seite hier an und werden einfach durch Gleichungsumformung die rechte Seite daraus bekommen. Und es wird sehr einfach sein, wir können nämlich einfach die Definition nehmen. Was ist A? Konkateniert B vereinigt C, ist nichts anderes als die Menge der UVs, wobei U aus A ist und V aus B vereinigt C. Einfach nur Definition von der Konkatenation von zwei Mengen. Jetzt können wir das hier, V ist in B vereinigt C, einfach umwandeln in V ist in B oder V ist in C. Dann können wir Boolesche Algebra benutzen und können dieses und das oder ausmultiplizieren und kriegen also statt U ist in A und ein oder, kriegen wir U ist in A und V ist in B oder U ist in A und V ist in C. Beachten Sie, dass man die Klammern hier nicht schreiben muss, die ich jetzt reinschreibe, weil automatisch das und stärker bindet als das oder. Ja, und jetzt haben wir also ein Oder in der Menge, und das kann man dann die Menge umschreiben als eine Vereinigung von den beiden Teilen, dem einen Teil hier und dem zweiten Teil hier. Und jetzt, wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass die beiden Teile gerade die rechte Seite hier bilden. Das ist also gerade AB vereinigt AC. So einfach wird es oft nicht gehen. Sie müssen oft argumentieren, zum Beispiel wenn Sie zwei Mengen als gleich nachweisen wollen, dann ist es oft besser oder sogar notwendig, dass Sie über einzelne Elemente was beweisen, dass Sie also beweisen, zum Beispiel, dass W, ein Wort W in der linken Seite ist, genau dann, wenn das Wort W in der rechten Seite ist. Linke Seite, rechte Seite. Das mussten wir hier nicht. Wir konnten hier einfach durch Umformung der Mengen argumentieren. Das hier, Achtung, gilt im Allgemeinen nicht. Überlegen wir uns das mal, wann das gelten und wann das nicht gelten könnte. Also, was passiert, wenn A leer ist? Dann gilt das sicher, dann sind nämlich beide Seiten der Gleichung leer. Was passiert, wenn A einelementig ist? Denken Sie mal drüber nach. Und wenn Sie lang genug nachdenken, werden Sie feststellen, dass wenn A einelementig ist, dann wird das immer gelten. Deswegen müssen wir, wenn wir ein Gegenbeispiel suchen, mindestens eine zweielementige Menge benutzen. Und ich schlage mal hier Folgendes vor. Die Menge A soll aus dem leeren Wort und dem Wort, was nur aus dem Buchstaben A besteht, das soll Sie beiden Elemente haben. Und jetzt dürfen Sie sich etwas überlegen, mit dem Sie diese Ungleichung wahr machen. Also ein Gegenbeispiel zu der Gleichung. Was müsste ich da oder was kann ich da für B nehmen? Und was kann ich da für C nehmen? Kurz anhalten und drüber nachdenken. Lösungsvorschlag. Ich nehme für B Epsilon und für C A. Was bedeutet das? Das bedeutet natürlich, dass B geschnitten C, also das hier, wird damit leer. Und damit wird die gesamte linke Seite leer. Wie sieht es aber auf der rechten Seite aus? Wenn ich das AB betrachte, dann kriege ich hier das, ich schreibe es mal hier oben hin, AB, die Konkordination von den beiden Mengen A und B, dann kriege ich nämlich das leere Wort drin, aber ich kriege auch ein A drin. Und wie sieht es aus mit AC? Da kriege ich auch mehrere Wörter raus, nämlich einmal A und einmal AA. Und wenn ich die beiden Mengen jetzt schneide, dann ist es nicht leer. Der Schnitt der beiden enthält nämlich das Wort A. Also, das ist ein konkretes Beispiel, was eben uns zeigt, dass es nicht so ist, dass man jetzt einfach, wenn irgendwas für Vereinigung gilt, wie hier oben, dass es dann auch für den Durchschnitt gelten müsste. Mitnichten. Und als letztes, einfach wieder nur als Beispiellemma, das ist etwas komplizierter zu beweisen, da bräuchten Sie auch Induktion, je nachdem, wie grundlegend Sie es beweisen. Und A-Stern gefolgt von A-Stern ist selbst wieder A-Stern. Das waren so die Basisbegriffe von Wörtern und Sprachen. Und jetzt wollen wir eben langsam zu den Grammatiken kommen. Und was ist eine Grammatik? Das ist eben Chomskys Errungenschaft. Er hat Grammatiken erstmalig als ein mathematisches Objekt definiert, und zwar, das aus vier Teilen besteht. Grammatiken werden häufig mit G bezeichnet, und diese vier Teile werden häufig, aber natürlich nicht immer, mit V, Sigma, P und S bezeichnet. Und was ist das? V ist eine Menge von, eine endliche Menge von sogenannten Nicht-Terminalzeichen oder auch Nicht-Terminalen oder Variablen. Das sind in gewissem Sinne Hilfszeichen, die einem erlauben, die Sprache zu formulieren. Dann Sigma ist eine enge Menge, eine endliche Menge von Terminalzeichen oder Terminalen, die sind disjunkt von V. Und das ist das Alphabet. Das ist also das, wirklich die Buchstaben von den Wörtern, die am Ende rauskommen sollen. V ist sozusagen nur zur Hilfe, sind nur Hilfszeichen. Sigma sind die eigentlichen Zeichen, die am Ende, die Wörter sollen über Sigma sein. Was sind P? Das sind die Produktionen und das ist der Mechanismus, der wirklich die Sprache definiert. Und was ist eine Produktion? Eine Produktion ist nichts anderes als ein Paar von einer linken Seite und einer rechten Seite und ist eine endliche Menge von solchen Paaren und auf beiden Seiten stehen einfach nur beliebige Folgen, potenziell sogar leere Folgen von Terminal- und Nicht-Terminal-Zeichen. Und das S, was hier in der letzten Position steht, das ist ein Element der Nicht-Terminalzeichen, das ist das sogenannte Startsymbol, mit dem die Produktion unserer Wörter aus der Grammatik startet. Und das Komplizierte ist jetzt natürlich hier dieses Ding und das wird auch und das Objekt unseres Interesses jetzt in der nächsten Zeit sein. Wie sehen diese Produktionen wirklich aus und wie benutzt man die? Und jetzt gibt es ein paar Konventionen, die wir einhalten werden. Wenn wir so Großbuchstaben haben wie A, B, C, dann stehen die, wenn wir nichts anderes sagen, für Nicht-Terminale. Wenn wir Kleinbuchstaben haben wie A, B, C, aber auch so Sonderzeichen wie Plus oder Mal, dann sind es implizit immer Terminale, wenn wir nicht irgendwie was anderes sagen. Und wenn wir Alpha, Beta und Gamma schreiben, dann sind das typischerweise endliche Zeichen folgen über der Vereinigung von Terminal- und Nicht-Terminal-Zeichen. Also so Dinge wie A, A, B, C, A, B, D oder sowas. Und die Produktionen sind eben einfach ja Paare von solchen Dingen und vielleicht auf der anderen Seite dann ein D, B, C, A. Was um Gottes Willen soll das heißen? Ja, das werden wir jetzt langsam kennenlernen. Und statt zu schreiben, dass eine Produktion ein Paar ist, schreiben wir auch oft das mit einer Pfeilnotation, denn das ist die intendierte Benutzung, dass man die linke Seite der Produktion ersetzen kann durch die rechte Seite der Produktion. Und wenn wir mehrere Produktionen haben, die die gleiche linke Seite haben, also überall das Alpha, aber verschiedene rechte Seiten, dann schreiben wir die kompakter so mit einem vertikalen Strich zwischen den verschiedenen rechten Seiten Beta 1 bis Beta N. Das ist also nur eine kompaktere Notation. Jetzt ein paar Beispiele. Wir fangen an mit arithmetischen Ausdrücken und wir hatten vorher schon mal so eine Babygrammatik gesehen, jetzt wird es ein bisschen konkreter, ein bisschen auch präziser. Eine Grammatik ist eben dieses Viertupel, Nicht-Terminalzeichen, Terminalzeichen, Produktion und Startsymbol. Was sind die Nicht-Terminalzeichen hier? Das sind die vier Zeichen Expression, Term und Faktor. Das ist einfach diese Schreibweise hier ist eine Konvention, die man in der Informatik oft hat. Wenn man diese spitzen Klammern um einen Bezeichner drumherum schreibt, dann wird der als Nicht-Terminalzeichen benutzt. Und wir wollen in dem Beispiel, weil es so etwas anwendungsorientiert ist, nicht einfach nur A, B, C schreiben, sondern wir schreiben hier eben Expression, Term und Faktor und schreiben aber jetzt noch aus einer gewissen historischen Konvention heraus noch diese Spitzenklammern drumherum. Ich hätte auch wirklich nur A, B, C schreiben können oder E, T und F, aber es wäre dann ein bisschen weniger motivierend gewesen. was sind die Terminalzeichen, also wie sehen die Wörter aus, die wir erzeugen wollen aus der Grammatik, die bestehen jetzt nur aus den Buchstaben A, B, C, Plus, Mal und Klammern. Das ist ein bisschen sehr simpel, aber für die als Beispiel reicht es. Und das Startsymbol ist Expression, Ausdruck. Das ist also unsere Grammatik, aber jetzt kommt natürlich das Wichtigste, nämlich die Produktion. Und das ist der eigentliche Clou der Grammatik. Und im letzten Mal, wo wir arithmetische Ausdrücke sprachen, am Anfang, da hatten wir nur den Begriff Expression. Jetzt haben wir hier plötzlich diesen Expression und Term und Faktor. Und warum wird es jetzt plötzlich so kompliziert? Der Grund ist, dass die Grammatik, die wir vorher hatten, dass die mehrdeutig ist. Dass es also zu einem String mehrere Möglichkeiten gab, wie man den String herleiten kann mit der Regel der Grammatik. Diese Grammatik, die wir hier sehen, ist nicht mehrdeutig, die ist eindeutig. Das ist jetzt eigentlich an diesem Punkt der Vorlesung völlig egal, aber ich wollte doch ein bisschen motivieren, warum ich jetzt so eine Grammatik Ihnen zeige. Und jetzt erkläre ich mal, wie die Grammatik hier aufgebaut ist. Wir haben also erstmal hier zwei Produktionen, die einem sagen, wie man Expression weiter verfeinern kann. Es kann entweder sein ein Term oder Expression plus Term. Und wenn ich mir das überlege, dann bedeutet das nichts anderes, dass diese beiden Produktionen sagen, naja, ein Expression ist nichts anderes als eine Summe von Termen. Also lauter Terme, die durch Plus getrennt sind. Weil ich ja immer wieder in einem Ersetzungsprozess diese Expression wieder durch eine Summe von einer Expression und einem Term ersetzen kann. Das ist also dieser rekursive Mechanismus, der in den Produktionen innewohnt. Dasselbe passiert hier mit Term und Faktor, dass ich, wenn ich genau angucke, einen Term kann ich ersetzen durch einen Faktor, aber ich kann einen Term auch ersetzen durch einen Term mal Faktor. Und wenn ich das also beliebig oft machen kann, diesen Ersetzungsprozess, dann kann ich eben einen Term verstehen als eine Multiplikation, also Abfolge von Faktoren getrennt durch dieses Multiplikationszeichen. Bei einem Faktor wiederum haben wir es uns sehr einfach gemacht. Der Faktor ist nichts anderes als drei Alternativen A, B und C. Aber vom Faktor kann ich wieder zurückkommen zu einer Expression, brauche dann aber die Terminalzeichen Klammer auf und Klammer zu, die eben die Expression wieder einhüllen. Und dadurch habe ich eben diese eindeutige Lesbarkeit sichergestellt. Diese eindeutige Lesbarkeit, das ist jetzt erstmal hier noch nicht wichtig. Ich wollte nur erläutern, warum man die Grammatik so schreibt, wie man sie schreibt. Im Prinzip ist die Grammatik völlig beliebig und einfach nur ein Beispiel. Gut. Das Wichtige ist jetzt, dass so eine Grammatik eine Ableitungsrelation induziert. Dieses Ding hier, Pfeil G, und die wird über Wörtern über V vereinigt Sigma sein. Das heißt, das ist eine Relation zwischen zwei Alphas. Alpha und Alpha Strich sind eben beide Elemente von Wörtern über V vereinigt Sigma. Also Alpha und Alpha Strich sind irgendwelche Folgen von Terminal- und Nicht-Terminalzeichen. Und wann, gehen wir gerade mal zurück. Das heißt eben Alpha, Alpha Strich sind Element von V vereinigt Sigma Stern. Ups, ne. Die Grammatik soll uns im Endeffekt Wörter liefern, die nur noch Zeichen aus Sigma enthalten, aber in dem Prozess, diesem Ersetzungsprozess, den die Grammatik definiert, da kommen zwischendurch auch beliebige Wörter vor, die beliebige Mischung, nicht beliebige Wörter, kommen Wörter vor, die beliebige Mischung aus Terminal- und Nicht-Terminal-Zeichen sein können. Gut, aber wie kommen wir jetzt von Alpha nach Alpha-Strich, wenn wir so eine Grammatikregel anwenden können? Und das ist jetzt die Gesamtdefinition. Sie kommen von links nach rechts, hier von Alpha nach Alpha-Strich, wenn Sie eine Regel finden können in Ihrer Produktionsmenge, P, also hier oben, und es sollte zwei Wörter Alpha 1 und Alpha 2 geben, sodass Sie das linke Wort Alpha hier schreiben können als ein Präfix Alpha 1, dann hier die linke Seite der Produktion Beta und dann einen Suffix Alpha 2 und dass sie Alpha Strich schreiben können mit demselben Präfix und demselben Suffix Alpha 1 und Alpha 2, aber sie haben eben das Beta ersetzt durch einen Beta-Stern. Das heißt, was ich hier hingeschrieben habe, ist nichts anderes als die Idee einer Ersetzung eines Teilwortes. Unser Alpha hier auf der linken Seite ist eben gerade von der Form Alpha 1, Beta, Alpha 2 und das Teilwort Beta wird ersetzt und dann kommt auf der rechten Seite das Alpha 1 unverändert raus, das Beta ist durch den Beta-Strich ersetzt worden und das Alpha 2 ist unverändert gelassen worden. Das ist also die grundsätzliche Idee bei der Ableitungsrelation, die wir hier definieren. Diese Relation Pfeil G. Also die Ableitung bezüglich der Produktionen der Grammatik G. Und hier gucken wir uns jetzt ein Beispiel erstmal an. Und ich will jetzt nicht mehr auf die Grammatik zurückgehen, aber das Beispiel wird auch so klar genug sein. Wenn wir hier ausgehen von dem Gesamtwort A plus Term plus B, das ist also ein Wort, wo eine Mischung aus Terminalzeichen und Nicht-Terminalzeichen drin vorkommen, dann behaupte ich, man kann das, Augenblick mal, dieses Wort kann man überführen in einem Wort, in einem Schritt in dieses Wort. Warum? Weil man eben das Teilwort Term ersetzen kann in einem Schritt durch das Wort Term mal Faktor. Das war, wenn man zurückgehen würde, war das eine Produktion der Grammatik. Term geht in der Produktion über in Term mal Faktor und damit können wir dieses Term in einem gewissen Kontext durch Term mal Faktor ersetzen und der Kontext A plus und plus B bleibt dabei unverändert. Und wenn ich eine Ableitung von einem Wort in ein anderes bezeichne, dann ist es eine ganze Sequenz von solchen Ersetzungsschritten. Das ist eine Ableitung von dem letzten Wort aus dem ersten Wort. Das heißt, die Ableitung kann auch mehrschrittige Ersetzungen enthalten, die also eine nach dem anderen ausgeführt werden, die Ersetzungen. Diese Ableitungsrelation Pfeil G ist jeweils nur eine einzelne Ersetzung und wenn ich die hintereinander schreibe, dann spreche ich aber trotzdem weiterhin von einer Ableitung des letzten Wortes aus dem ersten Wort. Und in dem Spezialfall, wo das erste Wort hier gerade mein Startsymbol ist und das letzte Wort Alpha N ist aus Sigma Stern, ist also besteht nur aus Terminalzeichen, dann sage ich, dass die Grammatik erzeugt das Wort Alpha N, indem ich eben vom Startsymbol in diese Sequenz von Nicht-Terminalzeichen mithilfe einer n-maligen Benutzung der Produktionen kommen kann. Und die Sprache ist jetzt einfach die Menge aller Wörter, die von der Grammatik erzeugt werden. Und das ist eine Notation, die wir jetzt dauernd sehen werden. L von G ist eben die Menge der Wörter, die Sprache, die aus der Grammatik hergeleitet werden kann, die von der Grammatik erzeugt werden. Das L steht einfach für Language. Nochmal etwas genauer angucken. Das ist also diese Grammatik, die wir für die arithmetischen Ausdrücke, die wir schon hatten. Und jetzt wollen wir mal gucken, das Startsymbol nehmen wir an, ist Expression. Und ich behaupte, dass man, wenn man hier mit Expression auf der linken Seite startet, dass man nach endlich vielen Schritten aus der Expression das Wort A mal B plus C herleiten kann. Und jetzt muss man natürlich gucken, wenn man das also zeigen will, dass man von Expression dahin kommt, dann hat man ja in der Grammatik oft Wahlmöglichkeiten. Welche Produktion benutzt man jetzt wirklich? Das heißt, man muss sich überlegen, schon gleich beim ersten Schritt, was mache ich denn? Sollte ich jetzt die erste oder die zweite Produktion nehmen? Und machen wir mal einen dummen, raten wir mal etwas dumm und sagen, okay, wir nehmen die Produktion Nummer 2, dann kommt also als nächstes raus Expression plus Term. Und das ist ein schlechter Rat gewesen. Warum? Der String hier unten, der hat zwar einen Plus, aber dieses Plus ist nicht der äußerste Operator, sondern das Plus steckt in der Klammer versteckt. Das heißt, das, was wir hier haben, ist eben keine Summe, sondern das, was wir haben, ist ein Produkt. Und deswegen sollte man nicht mit der Regel anfangen, sondern man sollte mit der ersten Regel anfangen, dass der Expression einfach zu einem Term wird. Und ein Term ist ja ein Produkt von Faktoren. Okay, machen wir das mal. Okay, gut, jetzt haben wir natürlich die gleiche Wahl. Was ist der Term? Ist der Term ein einzelner Faktor? Nee. Wir wissen, wir wollen hier unten hin, also muss es ein Produkt aus zwei Faktoren sein. Machen wir also erstmal die Regel hier, dass es Term wird ersetzt durch Term mal Faktor. Jetzt wieder dieselbe Frage. Jetzt haben wir natürlich auch noch zusätzlich die Möglichkeit, wollen wir den Term ersetzen hier? Oder wollen wir den Faktor ersetzen? Das ist im Prinzip egal, in welcher Reihenfolge wir das machen. Jedenfalls für diese Grammatik hier ist es egal, weil die auf der linken Seite immer nur ein einzelnes Nicht-Terminal-Symbol hat. Das ist natürlich schon eine sehr spezielle Art von Grammatik. Bedenken Sie, dass im allgemeinen Fall in der Grammatik links irgendwas Beliebiges stehen darf und nicht braucht nicht unbedingt ein Nicht-Terminal-Symbol zu sein. Aber wenn wir so in so einer schönen Situation sind, dann ist es egal, in welcher Reihenfolge wir die Regeln anwenden. Und dann gehen wir einfach von links nach rechts durch und nehmen also erstmal diesen Term hier. Und jetzt muss man sich überlegen, was ist das? Naja, jetzt ist es klar, wir wollen da zu einem A kommen. Das heißt, wir werden den Term durch einen Faktor ersetzen und den Faktor können wir dann in einem Schritt durch ein A ersetzen. Okay, jetzt was ist der zweite Faktor? Auch das ist klar, der zweite Faktor muss jetzt ein geklammerter Ausdruck sein. Also nehmen wir die entsprechende Produktion. Der Faktor wird ersetzt durch geklammerte Expression. Und dann müssen wir die Expression innen drin wieder herleiten. Und da ist es jetzt wirklich eine Summe. Das heißt, da machen wir draus Expression plus Term und dann wird die erste Expression wird dann zu einem Term. Dann haben wir eine Summe von Termen. Beide Terme können wir dann zu Faktoren machen. Machen wir erstmal den ersten zu einem Faktor und den Faktor zu einem B. Das waren also jetzt das und die Regel. Und dann können wir natürlich auch den Term in einem letzten Schritt zu einem C machen. Nee, das war jetzt, Entschuldigung, da wollen wir hin, wir sind aber erst hier. Das heißt, wir müssen den Term, das sieht so aus, als ob wir schon fertig wären, aber nein, wir müssen den Term erstmal durch einen Faktor ersetzen und den Faktor können wir dann, das ist wirklich der letzte Schritt, durch mit der Produktion hier durch ein C ersetzen. Das war's. Und dann sind wir da rausgekommen. Also ich hoffe, das hat Ihnen da etwas langwierig gezeigt, wie man jetzt diese Regeln einzeln anwenden kann, um eine gewisse Herleitung eines Terminalstrings A mal B plus C in Klammern bewerkstelligen kann. Hier jetzt mal ein etwas abstrakteres Beispiel. Und zwar zwei Grammatiken für eine Sprache, die nennen wir mal M. Das ist die Sprache aller A hoch N, gefolgt von B hoch N, gefolgt von C hoch N. Für beliebiges N größer gleich 0. Also das sind irgendwelche Ketten, wie zum Beispiel A, 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 B, 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 C, C, C. Ups. Ich habe es gekürzt. A, A, B, B, C, C. Das ist also in dieser Sprache drin, aber eben auch A, 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 B, 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 C, C, C. Und jetzt gucken wir uns diese erste Grammatik, die 1, an und fragen uns, kann diese Grammatik genau diese Sprache erzeugen? Ist also die Sprache von der Grammatik G1, ist es gerade M? Und da muss man nicht lange hingucken, dann sieht man, dass es nicht M ist. Warum? Weil sie nämlich aus dem Startsymbol, also wir benutzen hier die Konvention, dass S das Startsymbol ist. Und da wir nur ein einziges Symbol haben, da drin ein einziges Nicht-Terminal, muss es auch das Startsymbol sein. Sie können also von S starten, können mit der ersten Regel ABCS draus machen, dann mit der ersten Regel ABC, ABCS und dann das S leer werden lassen mit der zweiten Regel und das war's. Und Sie haben ein Wort ABC, ABC, was nicht in M drin ist. Okay, aber interessanterweise, die Grammatik war nicht völlig absurd. Es ist so, dass die, das werden wir hier nicht beweisen, aber man kann es beweisen, dass die Sprache, die von der Grammatik erzeugt wird, eine Obermenge von M ist. Also, dass jedes Element aus M erzeugt werden kann. Das ist natürlich was, was man vielleicht durch scharfes Hingucken sehen kann, aber nicht unbedingt sofort. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel, wir werden es nicht beweisen. Ich zeige nur, wie man ein bestimmtes Wort aus der Menge M herleiten kann aus dieser Grammatik. Und zwar möchte ich das Wort AA, BB, CC herleiten. Was ich mache, fange ich an wie hier oben. Ich setze das S zweimal, dann habe ich ABC, ABC und dann ersetze ich das S durch das leere Wort. Aber die Grammatik erlaubt es mir jetzt, ich muss nicht an der Stelle aufhören. Das ist zwar ein Terminalwort, aber ich kann jetzt auch diese Regeln benutzen, um die Buchstaben umzuordnen, so dass ich eben AA, BB, CC rauskriege. Indem ich zuerst mal, was mache ich zuerst? Dieses A hier nach links schiebe, indem ich es mit dem C vertausche, mit dieser Regel hier, mit der ersten dieser weiteren Regel. Das heißt, dann wird das A und das C vertauscht, dann kann ich das A und das B vertauschen mit der Regel, die dahinter kommt und wird, damit ist das A, das zweite A ganz nach vorne gewandert. Dann kann ich denselben Trick hier machen. Ich kann nämlich hier B und C vertauschen mit dieser zweiten Regel, mit der letzten Regel hier und kriege dann wirklich das Wort AA, BB, CC. Die Grammatik kann man zeigen, wird all diese Worte aus M erzeugen, aber eben auch noch viele Worte mehr, die wir gar nicht wollen. Zweites Beispiel, die Grammatik sieht so ein bisschen ähnlich aus, aber eben doch nicht genau, sondern ein bisschen anders. Und die Behauptung, die wir nicht beweisen wollen, dass es wirklich relativ kompliziert ist, dass das tatsächlich gilt. Diese Grammatik erzeugt genau die Sprache M da oben. Ich will es Ihnen nur an einem Beispiel vorführen, nämlich genau wieder dieses selbe Wort möchte ich jetzt hier rauskitzeln und fange an mit A, B. Aber Sie sehen, die Grammatik ist schon ein bisschen anders. Dieses S ist hier, hier haben wir A, B, C, S, hier haben wir A, B, S, C und das B ist noch dazu ein Terminal, Nicht-Terminalzeichen. Also es ist schon ein bisschen anders. Gucken wir uns mal an, was passiert. Ich mache also die erste Produktion, dann wende ich nochmal die erste Produktion an und dann lasse ich mein S ins Leere laufen. Soweit haben wir es gleich gemacht. Und jetzt sind wir aber eben, der Trick ist, dass wir nicht wie hier oben schon ein Terminalwort haben, was gar nicht in der Sprache liegt, sondern da sind noch nicht Terminalzeichen drin. Und wenn wir die eliminieren, dann vertauschen wir auch so die Worte, die Buchstaben, sodass es wieder richtig geordnet wird. Dann können wir also hier dieses BA können wir in AB umwandeln. Damit haben wir schon das AA. Dann haben wir das BC hier. Das können wir in klein BC umwandeln. Klein BC. Und dann haben wir hier das BB und das können wir in BB umwandeln und dann sind wir auch fertig. Wie das jetzt genau funktioniert hat, Das müssen Sie nicht unbedingt verstehen. Es genügt, dass wir jetzt im Moment die Einzelschritte nachverfolgen können. Dass das immer funktionieren wird, das ist nicht so einfach zu sehen. Aber der Punkt ist einfach, wir haben hier zwei verschiedene Grammatiken auch gehabt. Also einmal hier in dem ersten Beispiel 2.11 haben wir Grammatiken gehabt, die auf der linken Seite sogar nicht reine Terminalketten gehabt haben und hier Mischungen aus Terminal- und Nicht-Terminal-Zeichen. Das ist ganz anders als in dem Beispiel vorher, wenn wir da nochmal zurückgehen mit den arithmetischen Ausdrücken. Hier ist alles, was auf der linken Seite steht, nur ein Nicht-Terminal-Zeichen. Das ist also eine erheblich simplere Grammatik. Und wir werden uns auch meistens auf Grammatiken dieser oder sogar noch einfacher Bauart konzentrieren. Und um diese Grammatik zu unterscheiden, werden wir gleich eben Klassifikationen der Grammatiken einführen. So, wie geht's weiter? Iterationen von diesem Pfeil. Wir hatten schon, dass wir auch mehrere Ableitungsschritte kombinieren wollen und dazu brauchen wir eine Notation. Wenn ich da ein N noch oben dran schreibe, dann ist das wie folgt zu definieren. Wenn ich 0 dran schreibe, dann ist es ein Ableitungsschritt der Länge 0. Da kommt gerade wieder dasselbe Alpha auf der rechten Seite, wie das, was wir links hatten. Wenn ich N plus 1 Ableitungsschritte habe, dann heißt es eben, es muss ein Zwischenwort gegeben habe, so dass ich in n Schritten von Alpha der linken Seite in dieses Zwischenwort Beta komme und dann kann ich in einem weiteren Schritt von Beta nach Gamma kommen. Und das ist eben einfach nur die n-fache Hintereinanderausführung oder n plus einfache in dem Fall von lauter Einzelschritten von der Einfachersetzung in der Grammatik. Und wenn ich einen Stern schreibe, dann meine ich eben hier, dass es gibt ein N, sodass ich in N-Schritten von Alpha nach Beta kommen kann. Das ist also nur eine kompakte Notation, damit ich nicht immer schreiben muss, Pfeil, 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 sondern einfach Pfeil hoch N schreiben kann oder gar Pfeil, Stern. Und wenn ich ein Plus schreibe, dann meine ich eben eine nicht leere Folge von Pfeilen, also eben das N muss größer als 0 sein. Ich habe eben mindestens einmal einen Pfeil. Und wenn man auf das letzte Beispiel zurückgeht, dann kann man eben sehen, dass wir in 11 Schritten von der Expression auf unser Terminalwort A mal B plus C gekommen sind und damit kann ich eben die gesamte Ableitung auch kompakt schreiben, indem ich hier nur den Pfeil hoch 11 schreibe und mir die Zwischenschritte nicht explizit hinschreibe. Und damit kann ich natürlich auch statt hoch 11 einfach nur hoch Stern sagen. Das ist ja weniger informativ, das sagt einfach nur, es gibt endlich viele Schritte, aber nicht, wie viele es sind. Und jetzt können wir auch die Sprachdefinition nochmal formal hinschreiben. Die Sprache einer Grammatik G sind eben alle Wörter W aus Sigma Stern, sodass ich von dem Startsymbol S in endlich vielen Schritten auf das W kommen kann. Und wichtig ist eben, W ist aus Sigma Stern und nicht eine Mischung aus Sigma und den Nicht-Terminalsymbolen V. Ja, und jetzt kommt die Chomsky-Hierarchie, das war eben auch einer seiner Beiträge, dass er nicht einfach diesen ganz allgemeinen Grammatikmechanismus beschrieben hat, sondern verschiedene Teilklassen isoliert hat und hat die verschiedene Typen genannt. Und eine Grammatik G ist vom Typ 0 immer jede Grammatik. Und wie unterscheiden sich die Grammatiken? Die unterscheiden sich natürlich nur durch die Form der Produktion. Also wenn sie gar keine Einschränkung an die Produktion haben, dann ist es eine Typ 0 Grammatik. Typ 1 Grammatik sind die, wobei für jede Produktion Alpha Pfeil Beta aus der Grammatik es gelten muss, dass die rechte Seite mindestens so lang ist wie die linke Seite, mit ausgenommen diese Produktion. Wenn diese Produktion drin haben in ihrer Grammatik, Startsymbol geht nach Epsilon, das ist in Ordnung. Denn hier ist offensichtlich die rechte Seite nicht mindestens so lang wie die linke Seite, denn die rechte Seite hat die Länge 0, die linke Seite hat die Länge 1. Das nehmen wir aus gewissen Gründen aus, sonst könnte man nämlich in dieser Grammatikklasse nie das leere Wort ableiten. Und mit dieser Ausnahme muss eben jede Grammatik, die Regel muss monoton sein in dem Sinne, dass die rechte Seite mindestens so lang ist wie die linke Seite. Typ 2 Grammatiken sind Grammatiken, die vom Typ 1 sind, aber noch zusätzlich die Einschränkung haben, dass bei allen Produktionen die linke Seite ein reines Nicht-Terminal sein soll, das heißt nicht eine Kette von irgendwelchen Zeichen, sondern einfach nur ein Nicht-Terminal. Das ist also eine Einschränkung. Wir haben natürlich weiterhin diese Einschränkung vom Typ 1 übernommen, dass außer dieser einen Produktion die rechte Seite mindestens so lang sein wie die linke muss. Das heißt insbesondere, dass die rechte Seite im Normalfall eben nicht leer sein darf. Kommen wir später nochmal zu. Was sind die Typ 3 Grammatiken? Das sind Typ 2 Grammatiken, also auf der linken Seite reines Nicht-Terminalzeichen, aber da ist auch wieder eine Einschränkung, dass nämlich zusätzlich die rechte Seite auch eingeschränkt ist. Jede Produktion hier wissen wir, Alpha ist in V, aber wir müssen zusätzlich noch sicherstellen, dass Beta in Sigma vereinigt Sigma V ist. Was soll das heißen? Das heißt, Beta ist entweder aus der Menge, das heißt, Beta ist entweder ein reines Terminalzeichen oder einfach eine Folge von einem Terminalzeichen und einem Nicht-Terminalzeichen. Das heißt, die Produktion hier bei den Typ 2 Grammatiken, die sehen eben so aus, da haben wir ein Nicht-Terminalzeichen, das geht auf irgendein Wort, beliebige Folge von Terminal- und Nicht-Terminalzeichen. Hier haben wir ein Nicht-Terminalzeichen, das geht entweder auf ein einzelnes Terminalzeichen oder Sie können eine Produktion haben der Form A geht nach A, B. Das sind die beiden Möglichkeiten bei den Typ 3 Grammatiken. Das klingt jetzt alles schrecklich abstrakt, aber es wird sich herausstellen, dass die Typ 2 Grammatiken gerade die kontextfreien Grammatiken sind und die Typ 3 Grammatiken gerade die, ja, das ist, was den regulären Ausdrücken entspricht. Das ist jetzt hier noch nicht zu sehen, aber das sind also zwei sehr grundlegende Grammatikklassen, die beiden grundlegenden Grammatikklassen, die wir in der ersten Hälfte der Vorlesung betrachten wollen. Und ganz offensichtlich bei Definitionen gilt, dass die Typ 0 Grammatiken sind alle, die Typ 1 Grammatiken ist eine Teilmenge davon, weil sie eben gewisse Einschränkungen hat. Typ 2 ist nach Definition, es muss vom Typ 1 sein und weitere Einschränkungen gelten, also ist Typ 2 eine echte Teilmenge davon und Typ 3 ist wieder eine Produktion vom Typ, eine Grammatik von Typ 2, die aber wiederum zusätzliche Einschränkungen enthält. Das heißt, die Grammatiken, es werden immer weniger Grammatiken. Es gibt nur ein Bruchteil der Grammatiken vom Typ 0 sind auch Grammatiken vom Typ 3. Es wird also immer spezieller. Das heißt aber nicht, dass nicht vielleicht mit allen Grammatiken vom Typ 3 sich genauso viel machen lässt wie mit allen Grammatiken vom Typ 0. Dass also wir zwar eingeschränkter sind, aber damit immer noch alles machen können. Aber das ist eben gerade die Chomsky-Hierarchie, die sagt nicht nur, es sind weniger Grammatiken, sondern also wenn sie von 0 nach 1, nach 2, nach 3 geht, wird es immer spezieller und auch die Menge der Sprachen, die sie herleiten können, werden immer kleiner. Und das ist das eben, was wir auf der nächsten Folie haben, die Sprachklassen. Dass sie die Typ 3 Grammatiken, das sind die sogenannten rechtslinearen Grammatiken. Warum rechtslinear? weil die eben Produktionen der Form haben, a geht nach a oder a geht nach ab, dass eben nur auf der rechten Seite wieder ein Nicht-Terminalzeichen stehen darf und linear bedeutet nur ein einziges Nicht-Terminalzeichen auf der rechten Seite. Und das korrespondiert zu den regulären Sprachen. Die genaue Zuordnung werden wir noch kennenlernen. Das heißt, wenn Sie alle Typ-3-Grammatiken, alle rechtslinearen Grammatiken nehmen, das ist also nur ein Synonym hier, dann kriegen Sie, wenn Sie alle Sprachen all dieser Typ-3-Grammatiken nehmen, dann kriegen Sie gerade die regulären Sprachen. Weitergehend, wenn Sie die Typ-2-Sprachen nehmen, die heißen auch kontextfreie Grammatiken. Entschuldigung, die Typ-2-Grammatiken heißen kontextfreie Grammatiken und die Menge der Sprachen, die man aus den kontextfreien Grammatiken bilden kann, das nennt sich die kontextfreien Sprachen. Und Typ-1-Sprachen, das sind die sogenannten kontextsensitiven Grammatiken. Typ-1-Grammatiken sind die kontextsensitiven Grammatiken und auch kontextsensitiven Sprachen werden daraus erzeugt. Hier mache ich mal gleich eine Klammer drumherum. Das ist etwas speziell und das werden wir hier in der Vorlesung einfach links liegen lassen. Aber Sie sollten davon gehört haben, dass es das Ding gibt. Und Typ 0, das sind oft die sogenannten Phrasenstrukturgrammatiken, das sind eben allen Grammatiken und die entsprechen den rekursiv aufzählbaren Sprachen. Das wissen wir alles noch nicht genau, was das eigentlich ist hier, aber das ist jetzt praktisch, kann man das auch als eine Definition nehmen, das sind im Prinzip auch unabhängig definierte Begriffe dort rechts und wir werden dann zeigen mit der Zeit, dass die Grammatiken, die links stehen, gerade die Sprachen, die dort rechts stehen, erzeugen. Und dann, das ist ein nicht trivialer Satz, dass eben das wirklich eine Hierarchie ist, dass Sie, wenn Sie alle Typ-3-Grammatiken nehmen und dann alle Sprachen davon, dann kriegen Sie eine echte Untermenge, wenn Sie von allen Typ-2-Grammatiken, von allen kontextfreien Grammatiken alle Sprachen nehmen. Das heißt, was hier in diesem Satz insbesondere drin steckt, ist, dass eben die kontextfreien Grammatiken mächtiger sind als die Typ 3 oder rechtslinearen Grammatiken, dass wir mit den kontextfreien Grammatiken mehr Sprachen definieren können als mit den rechtslinearen Grammatiken. Und das setzt sie eben nach oben fort. Mit den Typ 1 Grammatiken können Sie noch mal mehr Sprachen definieren und mit den Typ 0 Grammatiken noch mal mehr Sprachen. Ja, und hier eine kleine Vorsichtsbemerkung. Wir haben vorhin bei der Definition der kontextfreien Grammatiken waren wir etwas einschränkender, als man es typischerweise ist. Wir werden später, wenn wir echte Definitionen draus machen, werden wir die kontextfreien Grammatiken etwas liberaler definieren. Das heißt, die werden dann mehr erlauben, wir werden etwas mehr erlauben, als wir es eben erlaubt haben. Aber das sagt nur, nicht diese Definition von Typ-2-Grammatiken, die wir hier haben, die werden wir später etwas aufweichen, ohne aber damit mehr machen zu können. Das heißt, wir kriegen die gleiche Klasse von kontextfreien Sprachen. Gut, wie sieht es aus mit dem Wortproblem? Wir hatten das vorher schon mal erwähnt. Was ist das Wortproblem? Jetzt kann man es genau formulieren. Wenn ich eine Grammatik habe und ein Wort in Sigma Stern, dann ist es einfach die Frage, gilt, dass das Wort in der Sprache der Grammatik ist? Kann man aus dem Startsymbol das Wort herleiten? Und das ist a priori gar nicht so einfach zu entscheiden, aber wir werden merken, es lässt sich effizient entscheiden für die Typ 3 und Typ 2 Grammatiken. Genau, und das werden wir mehr oder weniger in der ersten Hälfte der Vorlesung untersuchen, wie kann man für Typ 2 und Typ 3 Grammatiken effizient entscheiden, ob ein Wort von dieser Grammatik generiert wird oder nicht. Und wir werden dann eben auch Algorithmen studieren, die für eine gegebene Grammatik einen Automaten konstruieren und werden dann auch untersuchen, wie lang dauert das Und wir werden auch diesen Automaten als abstrakte Beschreibung eines Programms zur Lösung des Wortproblems betrachten. Und insbesondere ist es so, dass dass diese Übersetzung von einer Grammatik als Eingabe und eine Ausgabe, ein Automat, also von einer Grammatik in einen Automat für die Grammatik, das ist nichts anderes als eine abstrakte Beschreibung der Programmpakete Lex und Yak, die aus Grammatiken Programme erzeugen, die eben das Wortproblem für diese Grammatiken lösen. So, und mit diesem Überblick über die Chomsky-Hierarchie kommen wir auch zum ersten Hauptteil der Vorlesung, reguläre Sprachen. Und was der Inhalt dieses Teils sein wird, ist, dass wir drei Beschreibungsmittel kennenlernen werden. Die rechtslinearen Grammatiken haben wir eben schon gesehen. Das waren eben so Dinge mit Produktion A geht nach A oder A geht nach B. Die endlichen Automaten werden wir gleich sehen. Und die regulären Ausdrücke, die kennen Sie schon. Das sind eben Dinge so wie A Stern, B C Stern. Und was wir in diesem Teil eben nicht nur, aber das ist eine der Grundlagen, die wir legen werden. Wir werden zeigen, dass sich diese sehr verschieden aussehenden Formalismen ineinander übersetzen lassen können. Das sind diese schwarzen Pfeile, dass man eben eine rechtslineare Grammatik in einen endlichen Automaten übersetzen kann. Wirklich konstruktiv. Und auch endliche Automaten in reguläre Ausdrücke und auch wieder zurück. Und das heißt, wenn Sie zwischen je zwei, also zwischen den rechtslinearen Grammatiken der endlichen Automaten hin und her übersetzen können und zwischen den endlichen Automaten und regulären Ausdrücken in beide Richtungen, dann können Sie natürlich alles in alles übersetzen. Und das ist eines der Hauptziele jetzt in diesem ersten Viertel, sagen wir mal, der Vorlesung, wirklich durchzuziehen, diese Korrespondenz dieser drei Beschreibungsmittel. Und wir fangen an mit dem in der Mitte, einer speziellen Variante der Automaten in der Mitte, der deterministischen endlichen Automaten. Und hier sehen wir ein kleines Beispiel eines deterministischen endlichen Automaten. Was ist es? Naja, man kann es als Graph betrachten. Der hat Knoten und die Knoten nennen wir Zustände. Das sind alles drei Zustände, die wir durchnummeriert haben, 0, 1 und 2. Und er hat neben den Zuständen auch noch Übergänge oder Transitionen, die von einem Zustand in den nächsten führen. Das heißt, das hier ist zum Beispiel ein Übergang oder Zustandsübergang. Und was soll das bedeuten, dieser Pfeil von 1 nach 2? Das bedeutet eben, wenn der Automat in Zustand 1 ist und wenn er dann aus seiner Eingabe, das heißt, diese Automaten lesen von einer Eingabe, einen Buchstaben B liest als nächstes, die Eingabe wird sequenziell verarbeitet, dann geht der Automat in den Zustand 2 über. Das heißt, dieser Automat, dieser deterministische endliche Automat, ist eben ein Mittel, um Zeichenketten von links nach rechts abzuarbeiten und dabei von einem Zustand in den nächsten zu gehen. Und warum nennt er sich endlicher Automat? Nun, weil er eben nur endlich viele Zustände hat. Und warum nennt er sich deterministisch? Er nennt sich deterministisch, weil wenn man in einem bestimmten Zustand ist, dann kann man mit einem bestimmten Zeichen nur eindeutig in einen nächsten Zustand gehen. Das heißt, wenn Sie jetzt im Zustand 0 sind und lesen ein A, dann können Sie nur in den Zustand 1 gehen. Es gibt keine Alternative. Und wenn Sie ein B lesen, dann können Sie eben nur wieder im Zustand 0 bleiben. Beispiel, wenn man jetzt das Eingabewort BABA liest, ja, wo fangen wir an? Das ist natürlich der Startzustand hier, die 0. Weil da haben wir einen Pfeil rein, aber da steht nichts dran und das ist immer eine grafische Darstellung des Startzustandes. Wir beginnen also bei 0 und lesen BABA. Wir lesen also unser erstes B, Gut, dann bleiben wir einfach in der 0. Das ist gerade diese Transition hier. Dann lesen wir ein A, dann gehen wir also in die 1. Dann lesen wir ein B, dann gehen wir in die 2. Und dann lesen wir als letztes, als viertes ein A, dann bleiben wir in unserer 2. Und das ist genau diese Zustandsfolge, die hier unten steht. Wir sind eben 0, 0, 1, 2, 2. Das war die Sequenz der Zustände, die wir durchlaufen haben. Und jetzt ist was Interessantes passiert. Jetzt sind wir nämlich in einem besonderen Zustand gelandet, am Ende dem Zustand 2. Das heißt, das ist ein sogenannter Endzustand oder akzeptierender Zustand. Und das bedeutet, ja, dieses Wort BA, BA wird von dem Automaten akzeptiert. Der Automat sagt ja zu diesem Wort. Und die akzeptierte Sprache ist eben die Menge aller Wörter, die vom Startzustand in einen Endzustand führen. Und damit sehen wir auch gleich, dass das Wort B zum Beispiel nicht akzeptiert wird von dem Automaten. Denn wenn Sie den B einlesen, beginnt im Startzustand, dann bleiben Sie in der 0 und die 0 ist kein Endzustand. Endzustände sind eben nur diese doppelt umrandeten Zustände. Das ist einfach eine grafische Konvention. Und was ist damit ein deterministischer Endlichautomat? Ist nichts anderes als einer unserer Recognizer, der nur einmal das Wort durchläuft und es in linearer Zeit akzeptiert oder ablehnt. Und das BABA würde er eben akzeptieren und das B würde er ablehnen. In linearer Zeit, das ist schon gut, besser kann man es eigentlich machen. Man muss ja all das gesamte Wort einmal angucken.